Ja, liebe Bartocast-Hörer, wir sind hier auf dem Publikumstag der SCAPCON. Oh. So, da kriegt ihr mal mit, liebe Hörer, was andere Podcaster von euch halten. Hier hat gerade über euch gelacht der Alexander Waschkau, hat über alle meine Hörer gelacht. Ebenso der Sven Rudloff. Der Marc Benecke, der Gutmensch, versucht das gerade zu biegen.
Das ist ja gar nicht der Bartoschek, der gerade spricht. Das ist ja Sven Rudloff, der will den nur reinreißen.
Jetzt glaubt dem Bartoschek nicht, was der Rudloff sagt. Ja, liebe Bartocast-Hörer, wir haben Freitag und heute ist bei der SCAPCON zunächst die Mitgliederversammlung der GWUB und danach der Start der Konferenz. Neben mir steht der Lederlappen und worauf dürfen wir uns in den nächsten 4 Stunden aus deiner Sicht freuen, ohne dass du über Inhalte sprichst, weil das ja eine nicht öffentliche Mitgliederversammlung ist?
Worüber dürfen wir uns freuen? Gute Frage. Ich würde sagen, ich freue mich am meisten auf die Vorträge der Regionalgruppen. Da erwarte ich neue Impulse für die GWUP, da ich selber Mitglied in einer Arbeitsgemeinschaft bin. Wir selber auch dazu beitragen, freue ich mich darüber besonders. Und ich hoffe, dass wir auch mit Mitte 40 als die jungen Wilden in der GWUP tatsächlich noch was bewegen können.
Und was ihr gerade nicht sehen könnt, liebe Hörer, deswegen ist es ja ein Audioformat, der Lederlappen trägt ein T-Shirt. Das ist an sich nicht unbedingt beeindruckend, weil wir nicht hier alle mit freien Oberkörper sonst rumrennen, aber das ist ein besonderes T-Shirt. Magst du dazu was erzählen?
Ja, das ist eine der Ideen, die wir hatten, um ein bisschen auch marketingmäßig mal nach außen zu gehen, da wir das bemängelt haben in der letzten Zeit, dass wir selbst bei Veranstaltungen, die von GWUP-nahen Institutionen oder von GWUP-Mitgliedern gemacht werden, wir nicht präsent sind und wir einfach auch mal sagen wollen, ein Statement geben wollen, wir stehen dazu, in der GWUP zu sein, wir sind ein lustiger Haufen, wir sind keine Spielverderber.
Was steht denn auf dem T-Shirt drauf?
Hier steht einfach drauf, du glaubst jeden Scheiß, wir können dir helfen, das soll extra mal ein bisschen frech sein, auch wenn das jetzt wieder so ein bisschen als Gegenhaltung rüberkommt. Wir wollen einfach sagen, mit uns kann man reden, mit uns kann man wirklich viel Spaß haben und wir sind einfach ein bunter Haufen.
Und dann der Verweis auf GWUB.org als unsere Homepage.
Genau so ist es.
Vielen Dank, Oliver.
Der Bartocast, der Bartocast, der Bartocast, der Bartocast, der Bartocast.
Also Sie haben sich gerade von Christian Anders eine CD gekauft mit den neuen Inhalten, also nicht Musik.
Gespensterschloss, CD mit dem Gespensterschloss auf neu gemacht, bitte.
Okay, was macht für Sie die Faszination Christian Anders aus?
Der Mensch.
Der Mensch? Was an den Menschen? Der Menschen sind wir ja alle.
Er zieht uns an, sagen wir mal so. Wir kennen ihn schon zu DDR-Zeiten eigenartigerweise. Ich bin mit der Musik groß geworden.
Ja.
Und wir begleiten ihn. Wir waren zu seinem 60. Geburtstag damals in Spiegelberg sogar nach Stuttgart und kommen ja aus Sachsen. Also wir sind Riesenfans schon die ganzen Jahre von ihm. Weil,
was er jetzt ja macht, wenig mit den Schlagersachen zu tun hat, sondern ja eher in so eine politische Richtung geht. Wie finden Sie das?
Die hat er ja schon immer, aber es ist schon gut, wenn man seine Meinung sagt.
Ja.
Die kommt zwar nicht immer, die kommt nicht immer gut an, die Meinung. Aber manchmal ist es die Wahrheit.
Aber er hat immer den Finger oder den Daumen auf der Zeit.
Ja. Er hat zum Beispiel ein Buch, dort steht drin, dass die Türme irgendwann mal einstürzen werden in Amerika. Das Buch hat er vorher rausgebracht und es passierte wirklich.
Ist das für Sie Prophetie oder ist das gute politische Beobachtung?
Gute Frage. Wo die Wahrheit drin liegt, kann keiner sagen. Aber es war schon ein bisschen gespenstisch, er hat es vorausgesagt.
Einige seiner Theorien werden ja auch recht kritisch gesehen. Also wenn ich jetzt so an AIDS-Kritik denke, an Impfkritik denke, können Sie verstehen, warum man das kritisch sehen kann? Also seine Kritik, dass man sagt, das ist auch ein bisschen überzogen.
Na, ist nicht alles überzogen. Der Mensch macht auch Fehler.
Ja. Also Sie glauben, andere Leute wollen das einfach nicht einsehen, dass man diese Fehler macht?
Ja, auch mit dem Bankenschwindel, das Buch ist sehr, sehr genau beschrieben. Ja. Stimmt schon vieles teilweise.
Darf ich einfach mal fragen, was lesen Sie sonst so, wenn Sie gerade nicht Christian Anders lesen?
Eigentlich mehr nur solche Buchautoren wie Heiner Lauterbach oder jetzt so generell solche Bücher, wo ich habe zum Beispiel ein Buch von Johannes Heesters zu Hause.
Aha.
Also ich bin so mehr für die künstlerischen Bücher. Es fällt mir leichter zu lesen.
Ja.
Das strengt mich so an, das Lesen.
Was würdest du sagen, so in einem Satz zusammengefasst, warum sollte man die Bücher von Christian Anders lesen?
Weil sie interessant sind und zum Nachdenken.
Vielen Dank.
Bitte.
Ja, liebe Bardo-Kasteurer, ich sehe hier Leute mit einem Deutschen Humanistentag Hamburg-T-Shirt. Was ist los bei euch? Seid ihr irgendwie hängen geblieben und glaubt, wir seien hier auf dem Humanistentag? Oder warum habt ihr diese T-Shirts bei der Skepcon an?
Also Skeptizismus und Atheismus oder sagen wir mal kritische Auseinandersetzung mit Religion passt für mich zusammen.
Passt zusammen oder gehört zusammen?
Ich würde mal sagen, passt zusammen, gehört zusammen nicht unbedingt. Also das muss natürlich jeder persönlich entscheiden, wie er dazu steht. Ja, ich glaube, es gibt bestimmt einige religiöse Skeptiker auch. Aber für mich ist die ganze skeptische Auseinandersetzung mit...
Gibt es unskeptische Atheisten?
Gute Frage. Wenn es nicht reine Agnostiker sind oder es ist mir doch sowieso alles egal, Atheisten sind, dann kann man... Ja, denke ich mal, es müssten schon eigentlich kritische Atheisten sein meistens, ja.
Okay. Vielen Dank euch beiden.
Bitteschön.
Mir ist was aufgefallen. Alle Leute, fast alle, haben lustige T-Shirts an. Zum Beispiel neben mir, fuck Google, ask me. Hier steht Skeptics in the Pack. Da steht, come to the dark side, we have cookies. Und bei ihr steht...
Ja. Sif?
Sif, ne, auf dem T-Shirt, weil alle lustig. Sif, was auch immer, ist das
ein auf deinem auch?
Du weißt nicht, was ein Sif ist?
Ist bestimmt aus Krieg der Sterne.
Auf
meinem T-Shirt und ich bin der Outsider. Ich habe nichts draufstehen.
Aber das ist witzig.
Ein Umhänger mit einem bunten Vogel. Weil wir alle so bunte Vögel hier sind. Also die
ja, deswegen tragen wir alle schwarz.
Von der Beobachtung zur Hypothese?
Alle haben schwarze Klamotten an. Auch der Chef Sebastian, der Leiter dieser Sendung hier.
Und warum? Deine These?
Schwere Kindheit, Niedergeschlagenheit. Aber auch schon Goethe soll ja gesagt haben, dass bunte Farben nur für Kinder und, weiß ich nicht, merkwürdige Leute sind.
Weil wenn ich gucke, ist alles sehr fröhliches Schwarz, was wir tragen.
Das ist ein fröhliches Schwarz.
Ja, eindeutig.
Also, wer dazu trägt doch das Rotlicht hierbei.
Wer sind denn jetzt die Sith eigentlich von Krieg der Sterne?
Die Bösen.
Größe für alle Menschen wollen. Das funktioniert nicht. Deshalb auch mein Buch der Euren Fleisch. Ja. Jetzt ist die Alternative da. Eine alternative Bewegung. Die will den Euro abschaffen. Die haben zigtausend Zulauf. Ja, wunderbar. Und was dann? Was wollt ihr machen, wenn der Euro nicht mehr da ist? Dann ist die Mark da und die Staatsverschuldung ist immer noch da. 2 Billionen Euro Schulden. 300 Millionen Euro Zinsen pro Tag. Was ändert sich denn da? Ich sage, weg mit dem Geldsystem. Weg damit.
Was brauchen wir stattdessen? Der Rubel muss rollen.
Das Geld muss in Umlauf kommen.
Ja.
Das Geld kommt in Umlauf, wenn man es an Wert leicht abnehmen lässt. Dadurch wird es in Umlauf gezwungen. Der Zins schwingt sich gegen Null ein, automatisch. Wir brauchen ein zinsfreies Geldsystem. Das ist keine neue Idee hier.
Das gab es ja bei Hochinflationszeiten. In Spanien, weiß ich, wurde das mal umgesetzt. Ne?
In Wörgl, Tirol wurde das eingesetzt. Ja, Bürgermeister Unterguckenhofer hat das gemacht. Wer ist hier Geschichtslehrer? Wir haben einen Geschichtslehrer, Rolf.
Das ist Geschichtslehrer. Ja.
Hier haben wir einen Lehrer. Meine Verlegerin ist Lehrerin. Er ist Lehrer. Biologie und alles. Ich will euch was sagen, mein Lieben. Unsere Geschichtslehrer sind zum Teil verlogen. Wenn die uns lehren würden, die Frühgotik, das Zeitalter der Brakteaten, was war denn da los? 300 Jahre lang goldenes Zeitalter. Der Mittelschicht ging es so gut, dass die Adligen zum Handwerker gesagt haben, könnt ihr euch denn nicht sonntags andere Wämste anziehen? Man weiß ja gar nicht mehr, wer es wäre. Welches Geldsystem herrschte da? Welches Geldsystem herrschte in der Frühgotik? Wer weiß das?
Das ist nicht meine Zeit gekommen. Keine
Ahnung. Siehst du? Die Brakteaten, das waren kleine Münzen, die verloren 6% im Jahr an Wert und wurden so in den Umlauf gezwungen. Das heißt, das Geld lief um. Ich habe mit Oskar Lafontaine darüber gesprochen. Der hat ja das Buch gelesen, geht auf meine Webseite, da sieht er. Da hat er gesagt, ja, das ist aber nicht so einfach, das zu machen. Heutzutage...
Aber das heißt, hat Oskar Lafontaine Ihnen in der Sache recht gegeben?
Ja, er hat gesagt, auf die Schnelle geht das nicht.
Aber an sich eine gute Sache, hat er gesagt.
Ja. Okay. Er ist ja auch immer, wenn ich eingeladen werde zum Maischberger oder zu anderen Sendungen, ist der erste Satz,
sag
Christian,
nichts über die Zinsen.
Sag nichts über die Zinsen. Ja. Bloß nicht gegen das Geldsystem. Keiner hat die Eier, gegen das Geldsystem zu reden. Und deshalb dieses Buch, wenn ihr auf ifm-society.de geht, da ist in 40 Sprachen hat jemand übersetzt meine Lehre. In 40 Sprachen. IFM.
Um das mal aufzugreifen.
Bindestrich-Society.
Sie gerade Sachen, die Eier haben, ne?
Ja.
Sie haben ja, um das mal aufzugreifen, die Eier zu sehr vielen Themen sehr kontrovers zu sein.
Ich möchte es gar nicht. Ich würde gerne zustimmen.
Wie kommen Sie denn auf die Erkenntnisse? Das ist ja, das sind ja sehr unterschiedliche Bereiche. Ich sehe Medizin, ich sehe Wirtschaft, ich sehe spirituelle Sachen.
Dazu nehme ich jetzt Stellung. Wo ist der Zeitungsartikel? Seht mal, genau das steht heute in der Zeitung. Genau das hat man heute. Diese Frage hat man mir gestellt gestern. Mhm. Ja? Wie kommt das? Du hast geschrieben, Impfwahnsinn, der Mann, der AIDS erschuf, ein Buch des Lichts. Du gibst 50.000 Euro jeden, der dir widerspricht.
Ja.
Meine Lieben, ich bin Franziskaner. Ich bin 10 Jahre lang erzogen worden im Kloster in Sardinien. Mein Vater war Konsul von Sardinien, den Halbitaliener.
Aber die wenigsten Franziskaner schreiben ja solche Bücher.
Aber die interessieren sich schon sehr früh für Dinge in der Welt, die Franziskaner. So, als ich dann rauskam dort, wurde ich in der Schule unterrichtet. Man hat mir gesagt, das ist so und so und so. Und viele Dinge, die gesagt wurden, machten für mich keinen Sinn. Jetzt hätte ich ein Buch schreiben können, das stimmt nicht. Das wäre aber ein Satz gewesen. Was habe ich gemacht? Seit meinem 16. Lebensjahr, mein erstes Buch habe ich mit 17 geschrieben, bevor ich gesungen habe, habe ich recherchiert. Und zwar Jahre und Jahrzehnte lang. Zum Beispiel, dieses Buch, Elke, kann ich mal das Aids-Buch haben? Oder kann ich
das Aids-Buch finde ich besonders spannend,
Dieses Buch, da schreibt Professor Felder drin, ich verleihe Christian Anders den Doktortitel.
Okay.
Weil er von Medizin mehr Ahnung hat als manche Ärzte, die ich kenne. 5 weltbekannte Ärzte schreiben Vorworte hier. Wie kann ich ein AIDS-Buch schreiben und sagen, wo das wirklich herkommt, so dick?
Ja. Ja,
entweder ich bin Romanautor oder was. Ich habe mich jahrzehntelang sachkundig gemacht. Ja. Ich habe Ärzte befragt. Ich habe Chirurgen befragt. Ich habe Ärzte gefragt, denen man die Zulassung entziehen würde. Ja. Die haben gesagt, du Christian, ich bin 80. Mach du's. Dich nimmt man eh nicht für voll. Aber zumindest ist die Wahrheit draußen. Und so habe ich recherchiert, sei es im AIDS-Buch, Kinderimpfer sind Kinderschänder.
Ja. Wieso? Inwiefern Kinderschänder?
Alle Impfungen sind, da fällt schon alles runter vor lauter. Alle Impfungen, alle, sind völlig wirkungslos, halten die Krankheit am Leben, die sie vorgeben, zu bekämpfen.
Was ist das für eine Sache mit der Pockenimpfe? Ich dachte, dass die Pocken ausgerottet seien durch das konsequente Impfen.
Diese Lüge soll man eben nicht glauben. Die Pocken gibt es überall wieder.
Okay.
Überall. Und warum kommen überhaupt Seuchen auf, meine Lieben? Da spricht jetzt hier der Epidemiologe Christian Anders. Die sanitären und hygienischen Umstände, wenn ich in der Scheiße lebe, wie so viele Schweine heute im Stall, die nicht gedingst werden, oder Menschen in der dritten Welt und so weiter, dann ist es ganz natürlich, dass Seuchen aufkommen. Denn die Viren wollen dann, das Immunsystem geht runter und die Viren zerstören das. Jeder ehrliche Epidemiologe weiß, die einzige Hilfe ist nicht Impfungen, sondern Wiederherstellung der sanitären Situation, hygienische Sauberkeit, Isolation und dann richtet sich das wieder. Während in der dritten Welt, wenn die Umstände nicht geändert werden, dann sagen die Firmen, ja, wir haben nur nicht genug geimpft, wir müssen noch mehr impfen. Und die Krankheit verbreitet sich mehr und mehr und mehr durch Impfungen. Es ist erwiesen und ich habe hier zig Ärzte, die mir sagen, glaubt ihr nicht, ich werde sowas schreiben, wenn ich keine Ärzte hätte. Hier ist eine ganze, die Liste der Ärzte ist hier hinten. Da könnten wir jetzt...
Trifft es ja eigentlich dann die Kritik, dass Sie Verschwörungstheoretiker seien? Oder wie gehen Sie damit um?
Die meisten Verschwörungstheorien sind falsch. Sind verrückt, sind nicht begründet. Ja, weil... ich nicht dann rein fantasiere, die Illuminaten machen dies und die Chemtrails und so weiter, ist alles okay. Aber ich versuche, Menschen, die mit dem Fach zu tun haben und die Eier haben, die Wahrheit zu sagen.
Aber haben Sie die Illuminaten nicht selbst, oder bin ich jetzt falsch informiert, gab es nicht von Ihnen einen Text?
Ich trage Bossen an Toupee, hin und wieder schnupfe ich Schnee, ich bin cool und so korrupt, es gibt nichts, was mich stoppt auf dem Weg nach oben. Ich bin der Hai. Der Dachse drauf, der Dachse drunter. Mich stört's nicht, ich bin immer munter.
Ja, nee, ist das, hatten Sie nicht eigentlich, wo es dann auch um die Rothschilds ging?
Das ist das.
Nennen Sie Illuminati?
Das ist das.
Dann nennen Sie ja doch das die Illuminati.
Ja, aber ja, man muss wissen, wer die wirklich sind. Man muss wissen, das Buch des Lichts ist die einzige Schrift, die es schreibt, wo die wirklich herkommt. Das sind frühatlantische Entwicklungen, die später beim Dr. Weishaupt und so weiter. Jetzt sind es die Bilderberger.
Ja.
Angela Merkel, der Rest, das sind Bilderberger-Puppen, die, sagen wir mal, überhaupt nichts zu sagen haben. Die Herrschenden haben nichts zu sagen. Diese Welt wird regiert von 7 Familien. Die anderen sind alles Puppen, das sind Wasserträger. Und wir sind die Hammelherde.
Und wer sind diese 7 Familien? Sind das die Rothschilds?
Die wäre nur eine, ne? Die 7 Familien habe ich gewagt, alle hier drin zu nennen. Und ich darf euch was sagen, meine Lieben.
Kommt da nicht der Vorwurf Antisemitismus?
Tja, ich bin jüdischer Abstammung, aber bitte.
Ich frage nur, das ist ja
man kann ja, es stimmt auch gar nicht, dass die Illuminaten, dass das eine jüdische Verschwörung ist. Ganz falsch.
Okay.
Da sind vielleicht einige dabei. Aber das sind ganz andere Kräfte, die, und ich beschreibe das hier genau, die durch das Geldsystem, jetzt kommt, wir haben wieder einen Kreis geschlossen. Die Rothschilds und andere beherrschen die Welt durch das zinsbelastete Geldsystem. Das stürzt die Nationen ins Unglück. Wir haben 2 Billionen Euro Staatsverschuldung. Die Frau Merkel sagt, Griechenland ist so hoch verschuldet. Wir sind 8-mal so hoch verschuldet. Sie sagt, Italien ist jetzt ganz schwer verschuldet. Wir sind viel stärker verschuldet als Italien. Was wollen wir denn? Ja? Unseren Kindern und Enkeln zieht man 300 Millionen pro Tag weg. Das ist die Hauptwaffe der Illuminaten. Ich spiele auf dem... Bringt nichts, weil die Politik... mein Bruder war mal Kanzlerkandidat. Dieter Schinzel war Chef der SPD und so weiter. Alles. Ja. Einfach mal googeln. So. Aber ich glaube, man hat mich schon gefragt, warum machst du keine Partei und so. Ich bin Einzelkämpfer, zusammen mit Elke Straube und meinen Freunden hier, die mir helfen. Ich bin Einzelkämpfer. Ich bin der einsame Rufer in der Wüste. Mehr und mehr Menschen allerdings, muss ich sagen, fangen an nachzudenken. Vor allen Dingen, wenn ich jedem Arzt 50.000 Euro gebe. Ich will an Krebs sterben, wenn ich es nicht mache.
Okay. Also ich denke, das werden wir in jedem Fall zitieren, weil das finde ich eine spannende Herausforderung. Ne?
50.000 Euro. Der Einsatz, der in diesem Buch steht, widerspricht.
Okay.
In einer Talkshow, der soll mal kommen. Ich sage, alle Impfungen sind wirkungslos. Sie verursachen die Krankheit, gegen die sie vorgeben, sie zu verhindern. Die Impfung selber ist schon das Virus.
Das heißt, wer den ersten Satz allein schon widerlegt, kriegt 50.000.
Jawohl. Wer mir zeigen kann, eine wissenschaftliche Arbeit, die Wirksamkeit von Impfungen belegt, schon habe ich habe meine Kreditkarte dabei.
Aber Sie erkennen ja wahrscheinlich WHO-Studien nicht an, oder?
Es gibt keine solche, die Wirksamkeit von Impfungen bestätigen.
Würden Sie was mir hier erkennen, wenn die von der WHO ist?
Aber selbstverständlich.
Okay.
Zeigen Sie mir, 50.000 kriegt er.
Das hätte ich jetzt schon gesagt, holen Sie die Karte raus. Das werden wir jetzt schon trinken. Das ist echt genau, das will ich nicht mehr stehen.
Nur mal ein Beispiel.
Ja.
Koch. Ich habe ja nun, wir zitieren sie alle. Ich kenne sie auswendig, ich soll es mir mal zeigen. Wir haben hier die eine Statistik von Koch-Institut, Robert Koch.
Ja, Koch-Institut, ja.
Die zeigt, dass die meisten, irgendwo vorne hat die Elke hat das wieder so versteckt, dass ich nicht finde. Na, warte mal, Elke. Im Zweifelsfall war es nicht. Hier.
Ja.
Die zeigen, dass die meisten Polio-Krankheiten, Infektionen, kamen nicht durch Polio selber, sondern durch Impfungen gegen Polio. Ist doch klar. Das Impfmittel enthält ja das Virus. Impfungen, es gibt Ärzte, die sagen, das Ausklingen von Impfungen wird verhindert von Seuchen. Wird verhindert durch die Impfung selber. Seuchen kommen und gehen. Deshalb hast du heute in der dritten Welt noch genau denselben Dreck. Da kannst du impfen bis zur Decke, denn die hygienischen, sanitären Umstände verbessern sich nicht. Da freut sich die WHO, da freut sich Merck & Company, da freuen sie sich. Warum? Denn die perverse Logik, wir haben heute über Perversion gesprochen, ja? Die perverse Logik ist, wir haben nur nicht genug geimpft. Mehr und mehr Mütter, Nachwirkungen von Impfungen für Kinder, stellen plötzlich fest, um Gottes Willen, was mit meinem Kind los? Mit jeder Impfung tust du eine Zeitbombe in den Körper.
Ja. Nochmal ein ganz anderes Thema, was ich gerade ansprach, Perversion. Ich sage das ganz offen, ich habe so ganz die Message nicht verstanden, weil sie einerseits sagen...
Von Dante?
Nee, das haben sie ja zusammengefasst. Also sie sagen ja einerseits Shades of Grey, das ist eigentlich scheiße.
Nee, ist nicht so scheiße.
Ist nicht. Pervers.
Ja, aber was heißt schon pervers? Pervers heißt...
Pervers ist ja ein negativer Begriff. Finden Sie nicht?
Nö.
Okay. Ach so, also
es ist eine Schule, durch die der Mensch geht.
Okay.
Das ist die Schule des Körpers. Ja. Manche Menschen brauchen das. Die gehen ganz tief in die körperliche, sexuelle Sphäre hinein. Ja. Sollen sie auch. Denn ich sage voraus, sie werden sehen, da ist es nicht. Aber wie soll ich denn jemanden eine Erfahrung berauben? 50 Millionen Menschen erfreuen sich an einem Buch, wo eine Frau ausgepeitscht wird. Man hat Sex mit ihr. So, und das war's. Na bitte. Dann ist das eben eine Möglichkeit für die Menschen. Aber selbstverständlich. Das ist für die Menschen eine Möglichkeit, ihre Probleme auf sexueller Ebene auszuleben. Ja, was glaubt ihr, warum sonst im Internet die Pornoindustrie und die Rollenspiel, Rollmonster, warum das so funktioniert? Man wird wieder zum Kind, man hat vielleicht was mit der Mutter, mit dem Vater, was weiß ich. So, da muss man durch, wenn man es will. Ich sag, man muss nicht. Wenn wir das Buch des Lichts lesen, uns mit esoterischer Wissenschaft befassen, dann versinken wir nicht mehr so sehr im Sexuellen, sondern wir wissen, ich bin ein geistiges Wesen, das gerade mal jetzt den und den Körper hat. Wenn ich die Pullover ausziehe...
Ist das kein Gegensatz für Sie, Esoterik und Wissenschaft?
Nein.
Okay.
Das Buch des, wenn ich den Pullover ausziehe, bin ich ja immer noch da. Kann man sagen, aus, ja? Immer noch. Wenn die Hose ausziehe, auch.
Denke ich auch,
Wenn ich die Unterhose ausziehe, auch. Wenn ich ganz nackt bin, auch.
Also, was soll
jetzt zeig doch bitte mal diese eine Zeichnung von Botschaft des wahren Gottes. Dieses da, ja. Da haben wir hier eine interessante Illustration, die ist jetzt ganz wichtig. Schau mal. Das ist die Botschaft des wahren Gottes. Buddhismus, wie er sein sollte. Wenn ich mich von allem löse, bin ich dann noch da? Oder bin ich weg? Bin ich kaputt? Bin ich eine Frau? Bin ich ein Mann? Bin ich Oma, Opa? Hier sehen wir. Augenblick mal nehmen, wir haben eine schöne Zeichnung. Komm, finde ich sie. Vorzeige-Dings. Guck mal.
Ja.
Das ist der Mensch.
Okay.
Sieben Seelen. Was sehen wir da? Sieben Hüllen.
Sieben Hüllen.
Wie hat der Gottesfunke.
Wie im Altägyptischen.
Sieben Hüllen. Physisch. Ätherisch. Emotion. Astral. Gedanklich. Diese Hüllen wurden uns zu verschiedenen Zeiten gegeben. Darum denken manche Menschen, was sie nicht sollen oder fühlen, was sie nicht möchten. Und alles ist in einem ständigen Widerstreit. Aber der göttliche Geist, der inkarniert so lange, bis das in Ordnung ist. Und wenn jetzt der Mensch von dem Zentrum abdriftet, zum Beispiel in die Sexualität, wie ich heute gesprochen habe, dann soll er das tun, denn er sucht ja. Wer sucht, der kann, das kann zur Sucht werden. Daher der Begriff. Suchen, Sucht. So, jetzt sucht er und sucht er. Irgendwann weiß er, da ist es nicht. So wie ein Fisch im Wasser nach dem Trockenen suchen würde oder umgekehrt. Und dann ist man vielleicht bereit dafür. Ich sage, es muss nicht zur Sucht werden. Man kann jetzt schon sich mit der esoterischen Lehre befassen und wird das Geistige in sich. Das sieht man, ich habe heute gesprochen von Beziehungen. Ja, wenn ich nur nach dem gehe und so, dann habe ich, ja und? Nach einer Weile sage ich, ich brauche eine neue. Ja,
ich danke Ihnen vielmals.
Bitte sehr, mein Lieber.
Schönen Tag.
Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. But we have lost the way.
Ja, vor mir ist Sven Rudloff, liebe Bartocast-Hörer. Sven, erst einmal Glückwunsch. Was die Hörer nicht wissen, du hast heute noch keinen Alkohol getrunken.
Nicht, dass du es gesehen hättest, nein.
Okay, dann relativiere ich das ein bisschen. Sven, was ist für dich bis jetzt seit 9.15 Uhr, wir haben jetzt 9.20 Uhr, dein Highlight gewesen?
Dass ich zumindest noch Handyverbindung habe, wenn auch kein 3G.
3G ist so eine Internetsache, das, mal gucken, ob sich das durchsetzt.
Ja, ist funktional kaputt.
Vielen Dank, Sven.
Ja.
Ja, liebe Hörer, ich stehe hier neben einem Nicht-GWUB-Mitglied. Was hat Sie heute hier zu der Konferenz gebracht?
Eine Bekannte, eine Diplompsychologin.
Und die bisher gehörten Vorträge, wir hatten einen zum Autismus und einen zur Seelenfuscherei. War das für Sie interessant und was war neu?
Das war sehr interessant, mal die andere Seite zu sehen. Gerade die Ausbildung der Heilpraktik, alles, was dazu gehört, das war schon hochinteressant mal.
Und es waren auch neue Aspekte für Sie oder kannten Sie das meiste schon?
Ja, so in groben Zügen kannte ich das. Das ist ein bisschen ins Eingemachte gegangen. Das war eben ganz gut. Was mich eben sehr gewundert hat, dass die Psychologen sich nicht mehr zur Wehr setzen können, dass die Verbände da nicht mehr arbeiten. Das wundert mich an sich. Das ist bei uns Ärzten, ist das anders. Das ist ganz anders.
Vielen Dank.
Und hier der heutige BartoCast in der Kurzzusammenfassung. Okay, kannst du mir kurz bestätigen, dass du weißt, dass ich dich aufnehme?
Ja, ich weiß, dass du mich jetzt aufnimmst.
Wunderbar, liebe BartoCast-Hörer, ich habe am Rohr eine von diesen, wie sagt man, Piratinnen, nämlich die Julitschka, die Mund auf bei Twitter, eine aktive Piratin. Hallo!
Hallo!
Inwiefern bist du aktiv?
Ja, ich mache auf Bundesebene ein bisschen Gesundheitspolitik und bin auch auf Kommunalebene Kreisvorstand.
Okay, mir geht es heute vor allem um deine Sachen in der Gesundheitspolitik, aber mal vorab, ja. Du warst auf dem Bundesparteitag jetzt?
Ja.
Wie viele Geschäftsordnungsanträge hast du gestellt?
Ich keinen einzigen.
Wieso? Wird man da nicht ausgeschlossen direkt?
Ja, das könnte man meinen, ja.
Wie viele hattet ihr insgesamt? Wie viele Geschäftsordnungsanträge?
Das habe ich nicht im Überblick.
Okay.
Das weiß ich nicht. Viele, zu viele wahrscheinlich.
Zu viele. Aber ihr habt, oder anders, ihr habt aber ja nicht nur Geschäftsordnungsanträge verhandelt, sondern ich habe in einigen Medien gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, das kannst du jetzt gerne dementieren, ihr sollt ja auch ein Grundsatzprogramm beraten haben.
Jein, also wir haben auch Grundsatzprogrammanträge beschlossen, aber im Wesentlichen Wahlprogramm.
Wahlprogramm. Mhm. Wahlprogramm heißt, das ist das, was man sowieso nicht umsetzt, weil Wahlprogramm Versprechungen enthält, die man eh nicht halten kann, richtig?
Boah, sagen wir mal so, dass wir wahrscheinlich sehr wahrscheinlich in der Opposition landen, wenn überhaupt, dann ist das sozusagen richtig. Dennoch spiegelt ja das Wahlprogramm unsere Ziele wieder und das, was wir machen möchten. Deswegen ist das schon wichtig.
Und das Grundsatzprogramm nicht?
Doch, das auch. Das ist nur längerfristig angelegt.
Okay, das heißt Grundsatzprogramm Weltrevolution und
genau.
Wahlkampfprogramm Kanzlerschaft.
So ungefähr, ja.
Wer ist euer Kanzlerkandidat? Habt ihr einen?
Nee.
Wieso?
Weil das eigentlich in unserer Position keinen Sinn macht.
Und alles andere, was ihr beschließt, macht Sinn.
Nein, der Punkt ist einfach, das ist einfach vermessen. Also es ist einfach unrealistisch. Und warum soll man sich mit so einem komischen Sachen auseinandersetzen, wenn man das sowieso erstmal nicht anstrebt. Also Opposition ist ja nichts Schlechtes.
Ja, aber man gestaltet Politik nicht aus der Oppositionsbank.
Aber man kann intervenieren.
Und eine Stelle, an der ihr intervenieren wollt, sind Apotheken. Ihr wollt nämlich Zucker aus Apotheken verbannen.
Ja, also das ist jetzt erstmal nicht so das primäre Ziel. Im Sinne von, dass man jetzt konkret an die Apotheken geht. Also es geht erstmal um die Bezahlung durch Krankenkassen. Also das ist erstmal das Wichtigste, weil das ja jetzt in den letzten Jahren sukzessive aufgeweicht wurden, dass die Krankenkassen im Zuge des Wettbewerbs eben anfangen, auf einmal Hokuspokus an Mann zu bringen zu wollen, weil es eben schick ist. Und das wollen wir nicht.
Jetzt ist natürlich Hokuspokus etwas, was ja erst einmal total toll ist. Also Harry Potter verkauft sich gut.
Oh ja, toll.
Was ist denn so ein Hokuspokus, der euch als Piraten stört, wo ihr sagt, da darf der Staat nicht für bezahlen? Oder nicht der Staat, sondern da sollen die Krankenkassen nicht für bezahlen und damit mittelbar natürlich auch der Staat.
Naja, also eins hast du ja eben schon angesprochen, also Homöopathie gehört da auf jeden Fall mit dazu. Im Endeffekt sind es alle die Therapien, wo es zum Beispiel auch Alternativtherapien gibt, die sehr wohl funktionieren, wo aber dennoch im Zuge des, so eine Art Vermarktung unter Naturheilkunde, Alternativmedizin, irgendwelche Verfahren angeboten werden, die halt keiner Evidenz standhalten und
Evidenz, was heißt denn Evidenz? Das ist so ein furchtbar kompliziert und gern geführter Begriff. Was ist denn das? Ich kenne Body of Evidence, das war so ein Gericht-Thriller mit recht viel Soft-Porno-Sachen.
Ja, mit Porno hat das leider nichts zu tun. Also, Evidenz ist eigentlich ein Lehnwort aus dem Englischen und heißt eigentlich so viel wie Beleg. Und in unserem Zusammenhang heißt es eigentlich eher Nachweis, Wirksamkeitsnachweis. Also, dass man einfach sagt, das Ganze ist nachgewiesen, dass es auch funktioniert, auch für die Gesamtbevölkerung und darum. Und danach kann man eigentlich, sollte man Therapien messen, ob die von der Solidargemeinschaft getragen werden oder nicht.
Hat man das bei Blinddarmentzündung? Kann ich sagen, hier gibt es eine Evidenz aus einer Doppelblindstudie?
Also bei einer Blinddarmentzündung.
Die wird ja entfernt. Jetzt wäre die Doppelblindstudie, wir entfernen ihn nicht.
Ja gut, ich meine, du vergleichst das jetzt quasi mit Unterlassung. Also so nach dem Motto, meine Kontrolle ist, wenn ich es drin lasse. Also ich glaube, in der Vergangenheit hat sich hinreichend erwiesen, dass wenn man es nicht tut, dass die Leute dann entsprechend versterben. Also ich denke schon, dass man das vor einigen Jahrzehnten, wo man auf den Trichter gekommen ist, dass man das vielleicht ganz schick wäre, den mal rauszunehmen, dass man das in dem Moment auch probiert hat.
Und jetzt sagtest du vorhin, diese alternativmedizinisch oder wie wir hier im Bartokast auch sagen, quacksalberischen Methoden, die funktionieren ab und an ja doch. Wie kann das denn sein?
Naja, das Schöne ist, Evidenz funktioniert ja für alles. Also sobald ich irgendwelche Sachen auf den Prüfstand stelle wissenschaftlich, kann ich dann rausfinden, ob das klappt oder nicht, ob ein Medikament wirkt oder besser wirkt als ein anderes Medikament, ob irgendwelche manuellen Therapien funktionieren. Und wenn sich dann natürlich was untersucht wird und es erweist sich als tatsächlich stärker oder im Vergleich zum Placebo als wirksam, dann ist das natürlich super. Die Frage ist halt nur, ob die Methoden auch so angewandt werden, die Untersuchungsmethoden, wie es gedacht ist und wie es auch richtig ist, oder eben nicht.
Und Placebo ist ja eine Wirkung bei einem Wirkstoff ohne Wirkstoff. Also zum Beispiel Zucker.
Zum Beispiel, ja. Also Placebo ist eigentlich der Effekt, dass etwas wirkt, auch ohne tatsächlichen Wirkstoff, genau.
So, und warum willst du Leuten eigentlich die Erstattung des Placebo-Effektes nehmen?
Weil der unspezifisch ist. Das Problem ist.
Ja, aber es ist doch super, das heißt, es ist ein Heilmittel gegen alles.
Naja, also heilen ist ja auch noch so eine Sache, ne? Also heilen und behandeln und lindern, da muss man eben auch immer unterscheiden. Also das Problem ist eben, dass der Placebo-Effekt natürlich ein super Effekt ist, den man auch nutzen kann und der auch was bringt zur Unterstützung und so weiter. Aber er ist halt nicht gekoppelt an einen bestimmten Wirkstoff, wie zum Beispiel an irgendwelche verdünnten Quecksilberlösungen jenseits der Avogadro-Konstante. Ja? Also das macht einfach keinen Sinn, das mit an ein Mittel zu koppeln, was einfach nur teuer ist, super professionell aussieht, ja, mit irgendwelchen Hinweisen und so weiter und so fort, aber de facto eben hat das nichts mit dem Mittel zu tun. Also es gibt ja zum Beispiel auch wunderbar Untersuchungen, wo man den Leuten Spritzen mit Kochsalzlösung gegeben hat oder diese berühmte Placebo-Knie-Operation und das hat auch funktioniert. Ja, also da ist auch ein riesiges Potenzial, auch um Medikamenteneinnahmen generell zu reduzieren. Jedoch muss man das eben genau als das betrachten und nicht etwas als wirksam verkaufen und es auf das Mittel zuschreiben, was nicht stimmt.
Jetzt wundere ich mich, dass ausgerechnet die Piraten diese Forderung vertreten, weil das ist ja eine Forderung, die recht stark nach Wissenschaft, recht stark nach Vernunft klingt. Und jetzt frage ich mich natürlich, passt das zu einer Partei, die irgendwo im linken Spektrum sich verortet?
Ich glaube, das hat nichts mit links und rechts zu tun. Ich glaube, das ist eher, kommt aus dem Ursprung auch ein bisschen der Piraten, dass wir halt relativ technikaffin, auch viele Akademiker in der Piratenpartei selbst haben. Ich glaube, das kommt eher daher. Also ich glaube, wenn das bei anderen Parteien auch so wäre, könnte ich mir das sogar durchaus vorstellen. Wobei die eben halt auch schon also viel älter sind und da eben andere Strukturen einfach gewachsen sind. Bei uns ist es eben halt diese Technik- und wissenschaftsaffine Seite.
Das heißt, die Grünen sind nicht wissenschafts-, nicht technikaffin, veraltet und fern von akademischen Kreisen?
Da bin ich jetzt mal vorsichtig, weil ich glaube, da gibt es auch solche und solche. Also da gibt es so auch, da sind auch Leute dabei, die eben, wie die Geschichte mit der Gentechnik zum Beispiel, also wo es dann eben auch heißt, oh mein Gott, und habt ihr die Mäuse gesehen und bla bla bla, alles furchtbar und böse, böse, böse Gene und dass die da auch auf sowas aufspringen, auch wenn man halt keine Ahnung hat. Wenn man jetzt nämlich zum Beispiel auch die, oder ein zweites Beispiel, unsere Lieblingsministerin aus NRW.
Barbara Steffens, wir können den Namen nicht oft genug sagen. Barbara Steffens, ja.
Ja, die dann eben ganz, ganz offensiv und öffentlich halt dafür eintritt, für Hokuspokus in der medizinischen Versorgung und sich gleichzeitig einen Kopf macht über Nebenwirkungen von Arzneimitteln. Das ist einfach lächerlich, also, ja. Und aber es gibt auch durchaus einen kritischen Teil bei den Grünen. Also, aber wer da jetzt überwiegt, das mag ich nicht beurteilen.
Naja, aus meiner Sicht der unkritische Teil, sonst wäre Frau Steffens ja wohl kaum Gesundheitsministerin.
Ja, kann man wohl annehmen.
Ja. Das heißt aber zusammengefasst, ihr habt die Forderung nach Evidenz, also belegbasierter Medizin, in eurem Wahlkampfprogramm drin stehen.
Und auch ein Stück weit im Grundsatzprogramm.
Und so wie du das überblickst, haben das andere Parteien in ihren Wahlkampf- oder Grundsatzprogrammen stehen?
Nicht so explizit, nein.
So explizit sagst du nicht? Ich kann das gerade nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Ist das nicht das zwangsläufige Aus für alle Apotheker?
Da müsste man die Apotheker fragen, wie denn ihre Bilanzen aussehen. Also,
ja, die finanzieren sich über den Verkauf der frei verkäuflichen Medikamente und sonstigen Artikel. Müssen sie ja, weil die anderen dürfen sie ja nicht hochsetzen, die Verschreibungspflichtigen. So, das heißt, wenn jetzt das Segment der Homöopathiker wegbrechen würde, wären die Apotheker zu einem großen Teil pleite.
Moment, also wie gesagt, also erstmal geht es darum, die Erstattung von den Krankenkassen. Also wir sind ja trotzdem eine Partei, sagen wir mal, der persönlichen Freiheit. Das heißt, wenn jemand das privat bezahlen möchte, dann kann er das natürlich durchaus tun. Das ist aber halt, also das ist halt ein Unterschied zu dem, dass die Krankenkassen das übernehmen. Auch die Beratung, die halt sehr teuer ist, diese anderthalb Stunden Anamnese, die da durchführen. Also das kann ja, können die Leute ja trotzdem, wir wollen die ja nicht verbieten, in dem Sinne, dass wir das den Apotheken verbieten, was sie verkaufen dürfen. Das ist ja Quatsch. Sondern es geht darum, dass das die Solidargemeinschaft nicht tragen soll. Jeder privat kann natürlich immer noch zum Hellseher oder zum Homöopathen gehen, das steht ihm ja frei.
Aber wenn die Krankenkassen nicht in den Leistungen schwanken dürfen, das heißt, wenn wir sagen würden, die Krankenkassen sollen nur das bezahlen, was evidenzbasiert ist, und wir andererseits ein Gesundheitssystem haben, in dem die Krankenkassenbeiträge festgeschrieben sind, wie sollen sich denn dann Krankenkassen überhaupt noch voneinander unterscheiden? Oder führt der Weg hin zu einer Einheitskrankenkasse?
Also mit der Einheitskrankenkasse, das ist durchaus kritisch zu sehen. Also muss ich ganz ehrlich zugeben, nicht so in einem Detail, wie das aussieht, wie da auch die Strategie für die Zukunft die beste ist. Also ich kenne nur die Stimmen, die ich jetzt so aus unseren Kreisen höre, dass eben eine Einheitskasse auch hinsichtlich Datenschutz und ja, sonstiger, also es ist auf jeden Fall keine, es ist keine Nonplusultra-Lösung für unsere, für die finanziellen Probleme des Gesundheitssystems. Also das muss man sehr gründlich auf den Prüfstand stellen, was da von der Finanzierung her die beste Variante ist und die zukunftsträchtigere.
Wie viel Prozent holt ihr bei der Bundestagswahl?
Puh. Also, ich sag 5,8.
Vielen Dank, Julia.
Alles klar, Dankeschön.
Der heutige Bartocast besteht aus 5 Folgen. Jörg, Julia, Köln, Leipzig, DDR. Ich starte hier gerade die Aufnahme. Kannst du mir einmal kurz bestätigen, dass du weißt und damit einverstanden bist, dass dieser Anruf aufgezeichnet wird?
Aber natürlich.
Super, okay. Ja, liebe Hörer des Bartocast, es gibt ja auch noch andere Menschen neben mir, die Bücher schreiben. Und es ist tatsächlich auch so, dass nicht nur mein Buch Gedankenwelten im JMB Verlag erschienen ist, sondern auch das Buch von Jörg Lorenz. Hallo Jörg.
Hallo Sebastian, hallo liebe Hörer.
Jörg, warum glaubst du, dass der JMB Verlag noch ein weiteres Buch braucht? Reicht mein Buch nicht für den JMB Verlag?
Ja, doch, es ist eigentlich sehr, sehr erschöpfend gewesen, aber diese Chemtrail-Geschichte, die könnte man ja doch als Spezifikum noch ein bisschen vertiefen. Ne?
Chemtrails, dein Buch heißt das Chemtrail-Handbuch, was sich wirklich über unseren Köpfen abspielt, mit einem Vorwort von Jörg Kachelmann. Wenn ich das Buch aufschlage, stelle ich kritisch fest, es sind 376 Seiten plus ein Chemtrail-Bullshit-Bingo. Ist das nicht zu viel? Hätte man das nicht mal einfach auf 10 Seiten packen können?
Ja, eigentlich ist es eher sogar noch zu wenig, weil es sind ja nur einige wenige Punkte der Chemtrail-Gläubigen angesprochen worden. Die bringen ja tagtäglich neue Geschichten heraus und insofern könnte man das Ganze noch vertiefen. Auch die Methodiken, die die Chemtrail-Gläubigen anwenden, werden immer vielfältiger. Insofern wäre das eigentlich noch längst nicht alles,
was auf diesen 376 Seiten steht. Was stört dich denn daran, wenn Menschen darüber aufklären wollen, dass die Regierung versucht, uns zu töten? Was stört dich daran? Warum bist du so regierungstreu?
Ja, regierungstreu kann man eigentlich nicht sagen. Im Gegenteil, ich bin da eher skeptisch. Aber es sind natürlich viele Gründe, die hier eine Rolle spielen. Einmal ist es ja meine Sache, Wetter und Luftfahrt, das sind ja meine Hobbys, wo man sich auf bestimmte Zusammenhänge verlassen muss. Wenn die nicht da sind, klappt es auch mit dem Hobby nicht. Und insofern, ja, sage ich mal auf gut Deutsch, stinkt es einen schon an, wenn da irgendwelche Märchen erzählt werden. Ne?
Wieso? Wieso nervt dich das?
Naja, wir sagen ja gerne, wenn die Leute zur Verdummung beitragen und irgendwelchen Quatsch erzählen, wie sich's gar nicht in Wirklichkeit verhält. Ne?
Ja, wie verhält es? Woher weißt du denn, dass jede einzelne Chemtrail, der im Internet gezeigt wird, dass das kein Chemtrail ist? Du fliegst du denen hinterher oder wie willst du das ausschließen, dass da nicht doch eine Massenmanipulation stattfindet?
Naja, ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel einen Gärtner hat und der wird natürlich seine Pflanzen kennen, weil er tagtäglich damit Umgang hat und diese Realitätsnähe ergibt sich halt aus dem, ja, eben aus dem täglichen Umgang und genauso ist es im Prinzip auch bei den Streifen am Himmel. Es sind ja nicht nur die Streifen am Himmel, was die Luftfahrt betrifft, die Luftfahrt besteht ja eigentlich noch aus viel, viel mehr und genauso gut die Wettergeschichten. Und man steht ja nicht allein da, man lebt ja innerhalb einer großen Gemeinschaft, die mit diesen Sachen zu tun hat. Und dann hat man A, einerseits die technischen Möglichkeiten, sich zu überzeugen, was da oben los ist. B, hat man natürlich auch die Kommunikation mit Leuten, die in der Realität stehen und kriegt auch viel mit, was da los ist. C, fliegt man auch selbst und atmet natürlich diese ungefilterte Luft aus diesen Chemtrails ein und ja, ohne gesundheitliche Einschränkungen. Ja, und so weiter und so fort. Das ist also dieser Komplex, der insgesamt ein Bild ergibt, wo man dann halt mitten in der Realität steckt, ne?
Und das Buch ist jetzt erschienen im JMB Verlag. Wer sollte das Buch nicht kaufen?
Keiner. Negation der Negation.
Also alle Menschen dieser Welt brauchen dieses Buch.
Es kann zumindest nicht schaden, ja. Mhm.
Und ich habe gerade mal ausgerechnet, sagt dir die Zahl 5,2 etwas?
Die 5,2, ja, das könnte zum Beispiel der Durchschnittsverbrauch eines etwas älteren Airliners sein.
Also es ist 5,3, wenn ich korrekt runde. 5,27. Nee, es ist wirklich eine Zahl, die aus deinem Buch resultiert, nämlich Cent pro Seite. Pro Seite deines Buches bezahlt der Leser 5,3 Cent. Oder wenn er will, in Pfennig, 10 Pfennig pro Seite.
Ja, es ist recht wenig. Wenn man das mit den Flyern beim sauberen Himmel vergleicht, ist es arg wenig.
Woher haben die eigentlich so viel Asche? Sauberer Himmel und hier. Also diese ganzen Chemtrail-Verschwörungstheoretiker, wenn ich das richtig sehe, kostet das ja ganz gut Kohle, was die da so machen. Flyer, Homepages, Videos und bla bla bla. Wo nehmen die ihre Kohle her? Steckt hinter denen die Pharma?
Da könnte man vielleicht so sehen, ja. Ne? Aber das sind natürlich auch mehrere Sachen. Das ist ja einerseits wie bei den anderen Verschwörungstheorien. Der eigentliche Kern ist ja, dass Informationen verkauft werden. Das ist ja der eigentliche Kern aller Verschwörungstheorien. Mhm. Also Literatur, DVDs, CDs, Vorträge gehalten werden. Also überall da, wo Informationen an den Mann gebracht werden und das käuflich. Diese Mittelchen und Cloudbuster und so weiter, das ist ja nur eine Spezifik dieser Verschwörungstheorie. Ja, und damit kann man dadurch ganz schön Geld machen. Wenn man sieht, so ein Cloudbuster um die 500, 600 Euro. Ja. Die Leute kaufen haben anscheinend schon ganz was zum Leben.
Also ich habe so einen Cloudbuster gesehen, also ich beschreibe das mal für unsere Hörer. Das ist so ein Viech, keiner weiß, wie es funktioniert, aber es funktioniert mit Quanten wahrscheinlich. Man stellt es sich in den Garten, es kostet unglaublich viel, mehrere hundert Euro. Und es soll geeignet sein, die Chemtrails über dem eigenen Haus aufzulösen. Ich habe das auf mehreren ESO-Messen gesehen, aber meine Frage, verkauft sich das Ding wirklich? Kennst du Leute, die sich so einen Cloudbuster gekauft haben?
Persönlich natürlich nicht. Das würde hier in Berlin schon ein bisschen auffallen, wenn da so ein Flak-ähnliches Gerät stehen würde.
Ja, ich meine, das hattet ihr ja früher gehabt. Also hatten die Nazis die ersten Cloudbusters, wäre eine Frage, die man stellen könnte.
Ne? Aber in vielen Foren und so weiter, auch in dieser mittlerweile geschlossenen Altnickel-Gruppe bei Facebook, kriegt man schon mit, dass Leute von dieser Wirkung erzählen und auch mit vielen Beispielfotos arbeiten. Also es müssen schon einige Leute so eine Dinge haben, ja.
Deiner Meinung nach die meisten großen Chemtrail-Theoretiker Betrüger, fehlgeleitete Personen oder vielleicht sogar beides?
Ach, das würde ich nicht das würde ich nicht über einen Kamm scheren, weil es ist zu vielfältig. Es sind natürlich die Leute dabei, die vorsätzlich, falsche Informationen verbreiten, um halt ihre potenziellen Kunden zu kriegen, beziehungsweise auch Kunden zu halten. Aber dann wird es natürlich auch, wie einige Beispiele bei YouTube zeigen, die Leute geben, die einfach so daran glauben und diese Dinger kaufen und einsetzen. Die Palette dieser Leute, die wird also relativ groß sein, von bis, eine ganz große Spanne.
Stimmt denn, dass der Herr Altnickel tatsächlich, also einer der Chemtrail-Theoretiker, dass der wirklich deutscher Solarpreisträger und ehemaliger Greenpeace-Aktivist ist? Stimmt das?
Ja, das stimmt, ja.
Und wie kommt jemand, das habe ich mich oft gefragt, wie kommt jemand, der ja eigentlich recht gut in der Materie drin ist, dann zu solchen Theorien, von denen du ja behauptest, sie würden nicht stimmen?
Ja, das ist natürlich auch alles im Bereich der Spekulation angesiedelt. Das war ja 2004, als er da auf seinem Dach stand und auf einmal das sah, was andere Leute da gepredigt haben, nämlich diese anhaltenden Streifen. Man kann sagen, entweder das reicht von Naivität bis hin zu vorsätzlichem Geldverdienen auch. Man weiß es nicht. Das ist reine Spekulation, ne, was seine Motivation ist.
Jetzt habe ich gehört von ihm selber, ich habe einmal kurz mit ihm telefoniert, dass die UNO ja eine entsprechende, oder das EU-Parlament, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, also irgendeine dieser Körperschaften, nee, es ist gar keine Körperschaft, in irgendeinem Parlament soll was beschlossen worden sein, das im Kern sagt, da oben ist vielleicht Chemtrail. Kannst du das mal auflösen?
Es gab ein Hearing, das war im April, glaube ich, oder war das schon Anfang Mai, weiß ich nicht mehr, wo auch ein Herr Werner Schulz von den Grünen teilgenommen hat. Dieses Hearing fand einfach in den Räumen des Europäischen Parlaments statt und hatte absolut keine Relevanz. Es war ja eine kleine Diskussionsgruppe einfach in den Räumen des Parlaments. Mehr
das heißt,
war es nicht.
Die haben, wenn ich das richtig zusammenfasse, weil das ist glaube ich, ein Punkt, der selten mal aufgeklärt wurde. Das heißt, die haben also schlicht und ergreifend einen Raum gemietet im EU-Parlament, um danach zu behaupten, das war das EU-Parlament?
Gut, ob die den Raum nun gemietet haben oder ob das planmäßig so vorgesehen war, weiß ich nicht. Es war einfach so, es fand in den Räumen des Parlaments statt und mehr nicht. Es war nichts Offizielles, es war einfach nur eine Diskussion von diesen Gleichgesinnten. Das war eine, wie schrieb das EU-Parlament bei Twitter, das gehört zum Rahmen der Basisdemokratie dazu, dass sowas auch genehmigt werden muss.
Jetzt habe ich gesehen, das habe ich gestern ja auch schon mal verbreitet, jetzt weiß der Leser, der Hörer natürlich gar nicht, wo wir zeitlich sind, ist auch egal, wir sind hier Anfang Mai 2013, da wurden wir beide auf einer Seite voller Rechtschreibfehler und mit unglaublich schlechter Grafik beide namentlich genannt, du und ich und viele andere auch. Da sind wir in so edler Gesellschaft wie die Gwupp, die Ruhrbarone, der Freizeittiger, Psiram, Professor Heinz Haber.
Spiram.
Ja, genau, Spiram, wie der Autor der Seite. Nee, an der Stelle schreibt er Psiram tatsächlich. Ich habe gerade die Seite offen.
Also.
Aber ansonsten schreibt er immer Spiram, keine Ahnung, vielleicht um keine Hits zu generieren. Und da werden wir ja beide beschimpft als, wer steuert bewusst Falschinformationen, wer manipuliert das Internet, wer genau manipuliert im deutschen Fernsehen, wer steht im Kontakt mit der kriminellen ESO-Watch-Plattform, warum haben die meisten hier genannten enge Verbindungen zu Jörg Kachelmann, warum haben die meisten enge Verbindungen zum deutschen Luftfahrtzentrum und warum werden aktive Chemtrail-Aktivisten durch schwarze Militärhelikopter beobachtet. Jetzt frage ich dich, ich war auf die letzte Geburtstagsfeier von Jörg Kachelmann nicht eingeladen. Du doch?
Nee, leider nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wo er wohnt.
Weil er, was macht sowas? Jetzt, der Bartokast ist ja an sich bemüht oder möchte gern lustig, aber an dieser Stelle mal ganz ernsthaft. Als du das gesehen hast, was hat das in dir ausgelöst? Hast du und sei es auch nur für eine Sekunde Angst oder Unwohlsein gehabt?
Nein. Das ist noch eine der harmloseren Seiten. Es geht noch ein bisschen schlimmer. Zum Beispiel bei WordPress gibt es eine Seite, die nennt sich 911desinfotrolle.wordpress.com. Da geht es ein bisschen härter zu noch. Man ist es im Laufe der Zeit gewöhnt. Die Leute wollen an den Pranger stellen und denken, man hat Angst davor. Aber im Laufe der Zeit sieht man es halt locker.
Und ich habe gesehen, diese Seite, von der ich gerade zitiere, hat kein deutsches Impressum. Also nein, hat kein.
Doch, das doch.
Hat doch.
Doch oder? Ganz unten.
Na? Ah, da, Impressum.
Die Dame wohnt in Rieste.
Aha. Okay, ja, dann machen wir nochmal Pranger gegen Pranger. Die Dame, sagst du, ich kann das hier gar nicht erkennen. Also ein K. Rolle.
Ja, das Katrin Rolle ist das.
Katrin Rolle. Und hier ist auch ihre Handynummer. Liebe Hörer, wenn ihr Katrin Rolle mal sagen wollt, was ihr davon haltet, dass ich und andere hier an einen vermeintlichen Pranger gestellt werden, ihr erreicht sie unter 0176 5640 9132. Denkt bitte dran, sie nicht zu beschimpfen oder irgendwelche Straftaten zu machen, sondern sagt ihr einfach, was ihr davon haltet, dass Menschen an den Pranger gestellt werden und schickt ihr vielleicht auch einfach mal eine SMS, wo ihr sagt, bitte keine Internetpranger. Katrin Rolle 0176 564 0912. Ja, Jörg, bist du denn bisher damit zufrieden, wie das Buch rezipiert wird? Also, wie sind so die Reaktionen bisher im Internet oder in der Welt? Es gibt ja eine Welt außerhalb des Internets.
Sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Auf der ersten Seite muss ich sagen, dass ich überrascht bin. Es gibt äußerst wenig negative Kritik, wobei ich hier relativieren muss. Ich meine damit die Chemtrail-Gläubigen. Mir war natürlich klar, dass solch ein Buch verrissen wird. Das war mir von vornherein klar.
Bei den Chemtrail-Gläubigen meinst du jetzt?
Von den Chemtrail-Gläubigen, ne?
Das ist klar.
Also eigentlich habe ich damit gerechnet, dass es in Foren und so fort heiß hergeht. Aber es sind erst zwei negative Rezensionen bei Amazon.de. Da staune ich ein bisschen. So, dann im Internet, naja, gut, da ist die Reaktion, sind die Reaktionen überwiegend natürlich gut, weil es ja doch mal was anderes ist als Aufklärungsbuch. Nachdem es ja von den Chemtrail-Seiten schon einige Bücher gibt, ist es in dieser Richtung das erste, wenn ich richtig weiß. Mhm. Ja gut, und im Real Life, man kennt zu wenige Leute, die an Chemtrails glauben. Und die Leute, die das Buch gesehen haben, ohne vorher wussten, was Chemtrails sein sollen, ja, die waren positiv überrascht.
Gibt es denn bisher eine Rezension auch vielleicht in einem großen Leitmedium? Hat da jemand schon mal dein Buch rezensiert? Einer der großen Tageszeitungen vielleicht oder ein Journal?
Nein, nicht. Bei Amazon gibt es ja noch zwei weitere Rezensionen, die sehr gut ausgefallen sind. Aber ansonsten ist ja auch noch relativ neu, das Buch. Ne?
Gut, Jörg, also ich habe das Buch nicht gelesen, aber du hast mir ein Rezensionsexemplar mit Widmung geschickt. Deswegen werbe ich dafür und einfach auch deswegen, weil ich nicht glaube, dass mein Verleger ein schlechtes Buch in seinem Verlag dulden würde. Und aus dem, was ich aus dem Twitter-Kontakt mit dir weiß, hat das alles Hand und Fuß. Ich empfehle jedem Bartocast-Hörer, dieses Buch zu kaufen. Und zwar am besten 10 Mal zu kaufen. Und die anderen 9 Mal kann man dann an Frau Katrin Rolle schicken. Da habe ich übrigens keine Adresse, die werdet ihr aber rausfinden können. Schickt ihr die Bücher,
genau,
und macht den Jörg glücklich dadurch, dass ihr genug davon kauft.
Die Adresse findet man auf chemtrailfragen.de, indem man oben auf aktuell klickt und dann ist dort ein ganz kleiner Artikel zu Frau Katrin Rolle. Und da kann man einen Link anklicken und da hat man die Adresse dann. Man kann sich also auch postalisch an sie wenden.
Wunderbar.
Dann haben wir
hervorragend. Ich denke, so fangen Diskussionen an und wir sind in einem, was ja die Chemtrail-Leute auch immer sagen, wir sind in einem offenen, demokratischen Staat. Da kann man ruhig auch mal offen miteinander in Diskussion treten. Jörg, ich danke dir und bis dahin.
Mich.
Ja, gern geschehen.
Raucherpause bei der GWUB. 2 Vorträge haben wir heute schon gehört. Einen zum Thema Autismus, einen zum Thema Seelenfuscher. Ich frage mal hier 2 GWUB-Mitglieder. Der eine ist der @Airaiwa und der andere ist der Ulrich. Was war für euch bisher neu?
Neu war nicht viel, aber es hat mich einiges an generell die alternativen Therapien erinnert, wie die zum Beispiel jetzt der letzte Vortrag, selbstverschuldete Krankheiten an die neue germanische Medizin. Das rollt das ganze Feld nochmal komplett auf. Die selbstverschuldeten Krankheiten. Das fand ich eindrucksvoll, dass es das auch im psychiatrischen Bereich so gibt. Es war mal nur bekannt in der neuen germanischen
Medizin. Ja. Ulrich? Tatsächlich, ich habe zuerst gedacht, die Schriftart, jetzt hält es nämlich schon wieder auf. Ich nehme hier wieder auf, liebe Hörer, neben mir heute im Parteianzug der Elektrobier. Elektrobier, ist das heute hier eine Parteiveranstaltung, wie du dir erhofft hast?
Natürlich ist jede Veranstaltung eine Parteiveranstaltung, denn man ist ganzzeitig Parteimitglied oder entweder gar nicht. Das mal festzuhalten.
Ihr seid also eine ganzheitliche Partei.
Ja, natürlich.
Im Gegensatz zu Ganzheitlichkeitigkeiten-Parteien.
Verwirrst mich gerade.
Aha. Du bist also verwirrt von einer einfachen Frage. Wie wollt ihr die Bundestagswahl so gewinnen?
Also, wir gucken ja mal eine einfache Talkshow an. Nachts zum Beispiel alle 4 von 5 Wochentagen in den Öffentlich-Rechtlichen. Wenn Politiker einfach mal auf Fragen antworten würden, die man ihnen stellt, dann würde man ja auf einmal ja einen Sinn in dieser Unterhaltung haben. Und das versuche ich gerade auch zu vermeiden, Sinn in Unterhaltung reinzubringen. Deshalb wird das Ganze auch total kryptisch und keiner wird sich jetzt daran erinnern, was du überhaupt mich gefragt hast.
8?
Genau.
Danke.
So, hier nochmal der Gleichstellungsbeauftragte, der Podcast 2013. Ich habe hier in der Hand eine kleine Flasche Wodka Gorbatschow, vielleicht als Sebastian, du als Gleichstellungsbeauftragte der Podcon. Was hat es mit der Flasche Wodka auf sich?
Also es kam eine Junggesellin und ich habe sie verabschiedet. Sie war Polin und gab mir Wodka.
Das heißt, du hast eine Polin in die Ehe verabschiedet als Gleichstellungsbeauftragte?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Wert für Frauen, wenn sie Polin sind und Junggesellenabschied haben.
Sebastian, Sven. Wie ist das?
Ja, wir werden gerne verwechseln.
Ja, ja, das ist da, auch da werden wir noch drauf eingehen.
Nämlich noch einmal Sebastian, ne?
Der pöbelt wieder, der Sven.
Die Bitch, ey, der Sven.
Wie ist denn?
Sebastian.
Ja. Menschen, Tiere, Sensationen auf der Podcon 2013.
Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. But we have lost the way.
Willkommen zur 8. Übertragung des Rundfunk Discordias. Ich weiß, um was es geht, ihr nicht. Das wollen wir ändern. Thema heute, das Sacred Cow. Ich habe versucht, das Sacred Cow einzuladen, leider hat es keine Zeit gehabt. Das macht aber gar nichts, ich erkläre euch einfach so, was es damit auf sich hat. Das Sacred Cow ist ein Symbol, oder um genauer zu sein, das Symbol des Discordianismus, sowie das Kreuz für das Christentum, Flaggen für Staaten oder die 23 für das Gesetz der 5. Auf Deutsch wird auch gelegentlich vom heiligen Cow gesprochen. Da aber der Begriff durch die Übersetzung an Bedeutung verliert, verwende ich den angelsächsischen Ausdruck, den man übrigens C-H-A-O schreibt. Wie sieht das Symbol aus? Werdet ihr jetzt fragen, wenn ihr es noch nicht kennt oder gerade nicht in diesem neumodischen Internet seid und nachsehen könnt. Ganz einfach. Stellt euch einen Kreis vor. Jetzt denkt euch zwei Halbkreise, die halb so groß sind wie der erste Kreis. Die Halbkreise bilden eine Art Sinuskurve im großen Kreis. Wer jetzt das Yin-Yang-Symbol vor Augen hat, hat alles richtig gemacht. Es fehlen allerdings noch zwei Elemente. Zum einen das Pentagon, das im Mittelpunkt des einen Halbkreises zentriert ist. Zum anderen ein stilisierter goldener Apfel im anderen, wenn man so will, gegenüberliegenden Teil des Symbols. Konkret ist das meist ein einfacher goldener Apfel mit einem Blatt am Stiel und dem Wort Kalisti darauf. Zum Apfel des Discords habe ich ja schon mal einen Beitrag gemacht. Im Sacred Cow steht dafür das Chaos. Das Pentagon ist hier ein Ausdruck des Gesetzes der 5 und steht für die Ordnung. Dazu gab es ja auch schon einen Beitrag. Im Sacred Cow sind Ordnung und Chaos vereint. Sie bilden im Kreis einen Tumult und sind immer in Interaktion. Gerne wird das Sacred Cow als Zentrum eines achtstrahligen Sterns, dem Symbol der Chaosmagie, dargestellt. Es ist eine der wenigen Gemeinsamkeiten der vielen diskordianischen Desorganisationen. Fast jeder hat in ihrem eigenen Symbol zumindest einen Bezug auf das vereinende Sacred Cow. Eingesetzt wird es aber auch in Ritualen, zum Beispiel der diskordianischen Form vom Exorzismus, der allerdings viel sanfter und entspannter ist als die Rituale anderer hier ungenannter christlicher Religionen. Bei der Ausführung des Truthahnfluchs, wie ich ihn vor einiger Zeit beschrieben habe, kann es ebenso Verwendung finden. Und sei es nur, um damit das Graugesicht zu bewerfen. In der Literatur lässt sich erstaunlich viel über das Cow finden. Allgemein gibt es ja nur sehr wenig schriftliche Quellen im Discordianismus. Das liegt zum einen daran, dass wir nicht solche Ordnungsfanatiker wie etwa die Illuminaten sind, zum anderen an der Kommunikation auf direktem Weg über die Zirbeldrüse oder akustische Sprachsignale ohne Aufzeichnung. In der Illuminatus-Trilogie steht geschrieben, dass ein Cow ein einzelner Teil oder eine Maßeinheit des Chaos ist. Bisher erfolgte keine Aufnahme in das internationale Einheitensystem. Da aber die Chaos-Theorie für die meisten Wissenschaftlerinnen nicht nachvollziehbar ist, wird das wohl noch länger so bleiben. Der zuletzt starke Anstieg der Verbreitung der Chaos-Praxis konnte daran leider nichts ändern.
Herr zum Ende hat man den gar nicht gelassen. Wie soll mein Fahrrad denn hier rausscheinen, wenn der Pokal nicht wach ist?
In den Illuminatus-Büchern lesen wir auch, dass das Sacred Cow im Jahre 1 Anno Mang von Hang Mang gefunden wurde, wodurch er als erstes überhaupt die Erleuchtung fand. Das war im Jahre 2834 vor unserer Dame der Zwietracht. Dadurch wurde Hang Mang zum ersten Keeper of the Sacred Cow. Der Titel KSC wird heute noch an alle verliehen, die sich würdig erwiesen haben, ihn zu tragen oder ihn einfach gerne haben möchten. Durch Eternus Ille Discordia erfahren wir, dass in der Principia Discordia geschrieben steht, dass das Sacred Cow der Schlüssel zur Erleuchtung sei. Darüber hinaus wird behauptet, dass Hang Mang im alten China lebte. Dort haben Taoisten das Sacred Cow verändert und unter anderem als Yin-Yang-Symbol bekannter gemacht. Was bei den Taoisten Yin und Yang sind, wurde aus dem ursprünglichen Hodge und Potsch gebildet. Grob übersetzt heißen Hodge und Potsch so viel wie Misch und Masch. Bevor wir darauf näher eingehen, fassen wir erst nochmal die Aussagen aus dem Book of Errors zusammen. Das Sacred Cow symbolisiert Ordnung und Chaos. Hier wird die Ansicht vertreten, dass die verschiedenen Hemisphären des Gehirns durch Hodge und Potsch versinnbildlicht sind. Die rechte Hirnhälfte sei ungeordnet, kreativ und subjektiv, während die linke Gehirnhälfte das Gegenteil dieser Eigenschaften vereint. Ordnung, Logik und Objektivität. Hier kommt wieder die Zirbeldrüse ins Spiel. Durch die vereinte Aktivierung beider Gehirnhälften könnte die zentral gelegene Zirbeldrüse angesprochen und damit die Erleuchtung vorangetrieben werden. Durch die gezielte Benutzung der bei den meisten Menschen angeblich schwächeren rechten Hirnhälfte könnte man der Erleuchtung näher kommen. Im Discordianismus konzentriert man sich auf das Chaos, um der Überbetonung der Ordnung in der Gesellschaft entgegenzuwirken. Allerdings ist zu beachten, dass das Chaos das Fundament der gesamten Existenz darstellt und somit die Grundlage der Ordnung ist. An dieser Stelle scheint es vernünftig, zwischen dem Chaos und dem darunterliegenden Meta-Chaos zu sprechen. was ich aber nicht tun werde. Das Sacred Cow verdeutlicht die Notwendigkeit von Unchaos und Unordnung für die Kreativität oder das Erschaffen als solches, wenn Sie wollen. Wenn beides ausgeglichen ist, ergibt sich das Hodgepodge und ein nicht destruktiver Prozess kann überhaupt erst stattfinden. Hier ist es aber wieder wichtig zu beachten, dass es auch destruktive Prozesse geben kann, die transformatorisch kreativ sind. Die KSC, also Keeper of the Sacred Cow, haben tiefgründige Erfahrungen mit Eris gemacht. Im Buch wird es so ausgedrückt: Sie segeln auf den Meeren chaotischer Gedanken, Magien und Emotionen, während sie die Erleuchtung anderer Discordianerinnen ermöglichen, wenn sie das möchten. Sie sind Eris spezielle Gruppe verrückter Anhängerinnen. KSCs sind Triebkräfte der Kabalen und viele von ihnen sind in der Lage, erfolgreich iristische Magie zu praktizieren. Außerdem sind sie stärker durchdrungen von der Chaosophie als die meisten.
Kirchers Cottbusser Schwarzbier kommt aus Drebkau. Der Cottbusser Keks kommt aus Wittenberg. Und das Cottbusser Tor steht in Berlin.
Das ist noch nicht alles aus dem Buch Eris. Über Hodge und Podge erfahren wir, dass es zwar möglich ist, für eine der Seiten einen zeitweiligen Sieg zu erringen, aber ein dauerhafter Sieg ist unmöglich. In geschichtlichen Maßstäben lässt sich ablesen, dass es Zeiten gibt, in denen das Hodge stärker ist, darauf folgen die Zeiten des Podge. So verläuft der Wandel der Zeit in einem großen Gleichgewicht. Nach dem ehrlichen Buch der Wahrheit wird sich der Wechsel 5x, 73x wiederholen. Danach passiert nichts mehr. Heutzutage ist das Podge vorherrschend. Daraus ergibt sich ein Widerspruch. Die Probleme, die durch die überhöhte Ordnung hervorgerufen wurden, sollen nach dem Willen überordentlicher Entscheidungsträger durch noch mehr Ordnung behoben werden. Sei es bewusst oder unbewusst, kann sich hier keine Problemlösung ergeben. Das sogenannte Leistungsschutzrecht könnte man vor diesem Hintergrund unterschiedlich auslegen. Einerseits ist es ein weiteres Gesetz, das das bereits geschützte Eigentum oder besser die geistige Leistung schützen soll. Hier wäre also eine aneresische Bestrebung zu erkennen. Da es aber so undeutlich formuliert ist, könnte man es schon fast eristisch nennen. Da dieses Gesetz aber zu Klagewellen führen kann, mit denen sich wieder Gerichte befassen müssen, könnte es ein aneresisches Werk sein. Die Zukunft muss wie immer zeigen, was dieses Gesetz außer Bullshit noch war. Aber in Deutschland kennen wir uns ja mit dem Podge aus. Schließlich sind wir Vorreiter in Sachen Demokratieaufbau. Was wir als Discordianerinnen tun, ist hier und da Chaos und Unordnung zu sehen. Beispielsweise durch die Operation Mindfuck, die in der ersten Übertragung erläutert wurde. Das Gesetz der iristischen Eskalation ist ein eingebauter Schutzmechanismus der Realität. Mit Realität ist natürlich nicht die direkt wahrnehmbare und subjektive Realität gemeint, sondern die Meta-Realität oder das Meta-Chaos von vorhin. Mit dem Anstieg der Ordnung geht eine Eskalation des Chaos einher. Als Beispiel wird im Buch Eris das Verbot von Meinungen außerhalb eines offiziellen Spektrums angeführt. Das Ergebnis eines solchen Verbotes wäre massiven Proteste und Aufstände. Im Hinblick auf die DDR könnte man das ebenfalls so deuten. Leider tritt dieses Gesetz nicht sofort und für jedes einzelne Individuum in Kraft. Im periodischen Wandel sind folgende Zeitabschnitte enthalten: Chaos, Discord, Verwirrung, Bürokratie und die Endzeit. Diese schaukeln sich so lange hoch, bis nur noch das Nichts existiert. Oder eben nicht. Zuletzt sei das Gesetz der negativen Umkehr kurz besprochen. Es besagt, dass wenn etwas nicht passiert, das genaue Gegenteil passieren wird. Nur in der genau entgegengesetzten Art und Weise, in der es nicht geschah. Falls ihr daraus schlau werdet, steht es euch frei, mir eine Mail zu schicken, mich anzuzirbeldrüsen oder sonst wie zu kontaktieren und mir eure Erleuchtung mitzuteilen. Geschäftsmodellschutzgesetze nahe an der Haltbarkeitsgrenze, jetzt im Sonderangebot. Zum Ausgang dieser Übertragung gibt es noch ein Gedicht aus dem Buch Eris. Rechter Audiokanal hauptsächlich Englisch, linker Kanal hauptsächlich Deutsch. Wechsel mittendrin sind möglich und dienen dem Training der rechten Gehirnhälfte oder der linken oder beider. Es ist heilige Kau. Wenn es beschrieben werden kann, in logischer, ordentlicher Weise, dann ist es nicht das heilige Kau. Wenn es mit Worten erfasst werden kann, dann ist es nicht das ganze Kau. Wenn es durch ein mechanisches System modelliert werden kann, dann ist es nicht das Kau. Nicht ein bisschen, die Kau ist beyond description. Wenn es vorhersehbar ist, dann ist es nicht das Kau. Wenn es statisch oder vorhersehbar ist, dann ist es nicht das Kau. Das Kau, das von den Ruhen verborgen werden kann, ist nicht das allgegenwärtige Kau. Wenn es das gewöhnlichste Ordinary, dann ist es nicht das all-embracing Kau. Wenn es nicht ungewöhnlich ist, extraordinary, dann ist es nicht überraschend surprising Kau. Als Unsein fehlt das Kau fort ins Sein. Als Being bringt das Kau den Wandel aller Dinge. Change is constant, Unpredictability is eternity. Im unverständlichen Geist von Gott entfaltet sich das Chaos in Wegen, die nicht einmal die Götter vorhersehen kann. Daher ist das Universum lebendig, intelligent, playful, orgasmic.
Being sein an Unsein being und inseparable and dancing. All reality and illusion, all illusion reality. In the Ewigkeit, ever changing cow, in the magic of every moment, here's the invitation to the dance.
Ich war Elektrobier, heil ihres alles, heil des Cordia.
Die Partei ist auch da.
Guten Tag, Kruse mein Name, Vorstandsmitglied in der Partei Cottbus ohne besonderen Geschäftsbereich. Wir haben hier erstaunlicherweise Leute gefunden, die nicht wissen, dass es die Partei gibt und demzufolge auch nicht wissen, wie großartig und letztendlich und endgültig die Partei überhaupt ist.
Was?
Slayer!
Ja, Unwissen ist Medizin durch Nichtwollen.
Liebe Hörer des Bartokers, gegenüber sitzt mir der Patex und ich erfahre gerade, dass der Patex der Dölkerin nicht folgt.
Und einen Podcast namens Mega Magisch macht.
Und einen Podcast mit dem Namen Magisch Mega macht.
Mega Magisch, ja.
Den aber keiner aussprechen kann. Was dürfen wir heute Abend von dir erwarten?
Wahrscheinlich betrunkenes Dummgelaber. Das kann ich am besten so in Gesellschaft.
Hat das mit Alkohol zu tun oder ist das eine Korrelation?
Warte, muss ich gerade auseinanderblicken.
Er ist kein Psychologe, er ist Informatiker.
Nicht mal das wirklich, Programmierer bin ich.
Beherrschst du Zahlen?
Bisschen.
Sag mal eine.
Ein 7 zum Beispiel.
Danke.
Mach, das war mir ganz klar. Ich war, sonst hätte ich ja gar nicht zu dir gehalten. Jetzt können wir uns vereinen. Sag, was meinst du denn mit vereinen? Ja, sag, ich liebe dich über alles. Ich liebe dich und... Als einzige Menschen auf der Welt, sagt sie, das ist nur Egoismus. Kann ich dich akzeptieren? Wahre Liebe ist, wenn du alle liebst. Nein, sagt er, du und ich gegen die ganze Welt, sagt sie, es gibt kein gegen die ganze Welt. Wir sind alle Kinder Gottes, wir sind alle geistige Wesen im physischen Körper, immer und immer und immer wieder. Sagt sie, bevor du mit mir zusammen sein kannst, will ich dir mal erstmal die Geheimnisse des Universums erklären. Und sie fliegt mit Dante. Sie fliegt mit Dante. Haben wir das schöne Bild? Die schönen Bilder zeige ich euch, die anderen nicht. Durchs Universum. Und lehrt ihn Ursprung und Bestimmung von Menschen und Universum und sagt, wir kommen von Gott, wir gehen zu Gott. Hör nicht zu sehr auf die Lüste deines Körpers. Wenn ich einen Buckel hätte, würdest du dich auch noch vereinen wollen mit mir. Ohne eine Warze auf der Nase, wäre es dir dann auch noch so. Jetzt siehst du mich, er sieht sie ja als Göttin im Himmel. Er hat sie ja aus der perversen Hölle des Internets, aus der Porno- und Hurenhölle und der Skat-Hölle und der Snuff-Hölle befreit. Natürlich waren das nur Illusionen, aber er wurde ja geprüft. Und jetzt hat er sie dann endlich, dann kommt ein Kind und sagt, und das Kind ist ja das Symbol für die Unschuld. Wir alle sind an sich unschuldige Wesen. An sich sind wir alle Kinder. An sich sind wir alle göttliche Funken, geistige Wesen, die in der Materie kämpfen. Und wie schlimm wir in der Materie kämpfen, da brauche ich ja wohl nicht darauf hinzuweisen. Jetzt sagt Dante sagt Beatrice zum Dante. Und hier sehen wir eine Situation wie in einem Astralkörper. Sie lösen sich und fliegen durch das Universum und sie sagten, guck mal hier, die Sterne, die Wesen, das alles, das sind alles, das ist alles Leben.
Ja, liebe Bartokast-Hörer, ich bin hier an einem der Tische der Podcon und ich sehe hier sehr viele Rhein-Ruhr-Skeptiker, zwei Gesichter aus Frankfurt und ein Gesicht, das ich nicht zuordnen kann.
Hallo.
Hallo, Gesicht, das ich nicht zuordnen kann. Woher kommst du?
Ich komme aus Bonn.
Du kommst aus Bonn? Bonn im Rheinland.
Ja, genau. Das die ehemalige Vorläufer-Nebenstelle von Berlin.
Gibt es andere Bonns?
Es gibt noch ein Bonn-Dorf. Das taucht immer bei der Bahn, wenn man beim Ticketschalter nach Bonn.
Und deswegen ist dir wichtig zu betonen, dass du aus dem Rheinland kommst?
Nicht direkt, nein.
Du bist GWUP-Mitglied oder was treibt dich heute Abend hierher?
Ehrlich gesagt die Hoaxillas.
Die Hoaxillas, das heißt, du hörst seit längerer Zeit Hoaxilla?
Ja, genau.
Hast du den Bartocast schon mal gehört?
Nein, leider noch nicht.
Aber das würde ich auch nicht tun. Aber danke, dass du uns ein Interview gegeben hast. Bitte. Und viel Spaß heute Abend. Ja, liebe Bartocast-Hörer, wir haben hier eine Stimme. Mal gucken, ob ihr die Stimme erkennt.
Hallo?
Habt ihr es erkannt?
Muss ich jetzt reden? Muss ich da reinreden?
Das ist Podcasting.
Ja. Oh, was ist denn das?
Podcasting, ja.
Radio im Internet.
Ah, das ist die Radio im Internet.
Siehste, geht doch.
Wisst ihr, wer das war? Wenn ihr es wisst, dann schickt eine Mail an hörsuppe@hörsuppe.com und wenn sie nicht ankommt, dann habt ihr gewusst, wer es war. Thank you.